die sind heute dran. Und Paulus sagt ja auch, es ist mir nicht verdrießlich, euch öfters dasselbe zu schreiben. Ich denke, Wiederholung ist etwas, wo wir lernen können. Aber ich möchte euch eine Frage stellen. Liest du eigentlich auch so gerne Biografien über Glaubenshelden? Also ich mache das gerne und immer wieder so lesen, wie haben andere eigentlich Gott erlebt in ihrem Leben? Und sich dann so selber immer wieder in Frage zu stellen, wie würde ich denn handeln in so einem Fall, wenn ich eine Biografie lese? Und da gab es zum Beispiel Hudson Taylor, der nach China gegangen ist. Und ich weiß nicht, die Älteren unter uns werden wahrscheinlich sogar diesen Film kennen, damals noch auf VHS-Kassette, wo so ein über das Leben von Hudson Taylor wirklich ein Film gemacht wurde. Und mich hat das damals als junger Christ sehr, sehr beeindruckt, ja, wie er da wirklich bereit war, seine ganze Kultur sein zu lassen und hat sich darauf eingestellt, ich muss den Chinesen ein Chinese sein und hat Menschen erreicht. Und alle Christen der damaligen Zeit haben ihn angeguckt und gesagt, sag mal, du hast nicht mehr alle, bist ein bisschen durchgeknallt. Aber er war sich sicher, das ist der Weg, wie er die Chinesen erreichen kann. Oder Gladys Aylward in China im letzten Jahrhundert. Oder Ernest Klassen, der Gründer der Bibelschule Brakel, einer der Gründer. Und dann auch noch Wilhelm Pahls von der Bruderhand, Spurgeon, der auch im 19. Jahrhundert ein großer Prediger war, oder William Booth, der Begründer der Heilsarmee. Lauter solche Menschen, die Großes mit Gott erlebt haben und wo Gott durch sie auch gewirkt hat und etwas getan hat. Oder Zinzendorf, Begründer der Herrnhuter Brüdergemeinde. Das sind alles so Namen, die scheinen uns so weit weg. Aber wenn man so Biografien liest und sich denkt, wow, die haben tatsächlich, die sind Risiken eingegangen in ihrem Leben. Oder Bruder Andrew von Open Doors. Wir bringen hier jedes Mal diese, ja, wenn wir beten, dass wir auch sagen, okay, wir müssen für verfolgte Christen beten. Aber Bruder Andrew, der das Ganze gegründet hat, was der nicht alles erlebt hat mit seinen Bibelschmuggeleien in verschiedene Länder, ja, Biografien sind was Tolles. Ich könnte eine Biografie nach der anderen verschlingen, wie Gott im Leben dieser Männer und Frauen gewirkt hat. Wow. Man stellt sich vor, wie wäre es, wenn ich das wäre? Aber dann hat man dieses Buch gelesen oder diesen Film gesehen und ja, dann ist man wieder im Alltag. Und nichts hat sich geändert. Ich bin immer noch Stefan. Du bist auch noch du. Nichts hat sich geändert. Du mit deinen Fehlern, Schwächen, genauso wie ich. Gott scheint nur bei anderen zu wirken, oder? Und nicht bei mir selbst. Denkst du manchmal auch so? Ich denke, dann ist die Botschaft heute Morgen für dich. Hör genau zu. Und dazu möchte ich gern die Berufung des Mose betrachten. Denn Mose ging es wahrscheinlich ganz genauso wie uns. Ich sag mal, ich bin jetzt in den 50ern. Wenn ich mir vorstelle, Mose, als er so etwas über 50 war, und dann war er da im Sinai und ja, er hütete da die Schafe, schaute die Hügel, Berge Sinais an, ziemlich viel trocken, ziemlich wenig grün und er hörte nicht viel anderes als das Blöken der Schafe. Wie dachte er über sich und seine Beziehung zu Gott? Was tut Gott eigentlich in meinem Leben? Hat Mose bestimmt gedacht, oh, 40 Jahre meines Lebens war ich in Ägypten. Oh, wurde ich aufgezogen als Prinz am Hof des Pharao. Ich habe gelernt, ich war angesehen, aber mir stand die Welt offen. Und dann begriff ich, dass ich mich für Gott einsetzen sollte. So dachte Mose vielleicht. Ich begriff, ich sollte mich für Gott einsetzen, für Gottes Volk. Und ich war bereit, sogar Menschen dafür umzubringen. Und ich tat es auch. Mose brachte einen Ägypter um. Und jetzt? Jetzt war Mose in einer der verlassensten Gegenden der Welt. Denn alles ging schief. Er musste fliehen. Und er fragte sich bestimmt, wo ist Gott in meinem Leben? Was ich angefasst habe, ging schief. Aber ich greife der Geschichte vor. Berufung. Was ist das eigentlich und was nicht? Ich bin davon überzeugt, jeder von uns ist ein von Gott Berufener. Laut Epheser 2, Vers 10 sind wir geschaffen zu guten Werken, die Gott durch uns verbringen will, die Gott vorbereitet hat. Laut 2. Korinther, Kapitel 5, sind wir Botschafter an Christi Stadt. Ist dir das klar? Du bist Botschafter an Christi Stadt, deine Berufung. Oder der Missionsbefehl aus Matthäus 28. Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Berufung. Das gilt für alle Nachfolger von Jesus Christus. Gott hat einen Plan für dein Leben. Und deshalb ist das Thema heute Morgen, lass dich rufen, Gott meint dich. Das ist übrigens eine Gegend aus dem Sinai. Ich habe das einfach mal, das Bild mir aus dem Internet geholt. Also eine wunderschöne Gegend, aber ziemlich wenig Grün. Mose wurde als Baby von seiner Mutter in einen Binsenkorb auf dem Nil ausgesetzt, um ihn vor dem sicheren Tod zu bewahren. Der Pharao hatte befohlen, dass alle männlichen Säuglinge der Hebräer getötet werden sollten. Die Hebräer waren den Ägyptern einfach zu viel geworden. Josef war ja damals mit seiner ganzen Verwandtschaft nach Ägypten gekommen. Ja, da waren sie etwas über 70 Leute. Das war einige Jahrhunderte her, aber aus diesen 70 waren Millionen geworden. Zuerst wurden die Hebräer begrüßt von den Ägyptern, weil Josef die Ägypter vor der Hungersnot bewahrt hatte. Der Pharao war unendlich dankbar. Ja, hol deine Verwandtschaft her, bring sie her. Sie dürfen im besten Teil des Landes wohnen. Sie werden versorgt, sie kriegen alles. Aber jetzt, es ist so, wenn du Gäste nach Hause holst und es werden immer mehr und irgendwann sagst du, nee. Die Freundlichkeit schlug in Fremdenhass um. Man wollte die Hebräer nicht mehr haben. Man bekam Angst vor ihnen. Um ihr Bevölkerungswachstum zu stoppen, wurden sie zuerst zur Zwangsarbeit herangezogen und dann versklavt. Als das nichts brachte, ging man dazu über, die männlichen Säuglinge der Hebräer zu töten. Es war eine grausame Zeit. Soldaten gingen von Haus zu Haus, um ihre Schwerter zum Kindermord zu benutzen. Welches Leid mussten die Mütter durchmachen? Eine Schwangerschaft war nichts Hoffnungsfrohes mehr. In der Schwangerschaft hatte man immer Angst. Und was, wenn es ein Junge wird? Heute wurde uns gesagt, ein Mädchen ist geboren. Aber damals war es eine richtige Freude. Oh, sei Dank, kein Junge. Und eines Tages war es bei Jochebed und Amram soweit. Lesen wir 2. Mose, Kapitel 2, die Verse 1 bis 10. Ein Mann aus dem Haus Levi ging hin und nahm eine Tochter Levis zur Frau. Und die Frau wurde schwanger und gebar einen Sohn. Und als sie sah, dass er schön war, verbarg sie ihn 3 Monate lang. Als sie ihn aber nicht länger verbergen konnte, nahm sie ein Kästchen aus Schilfrohr und bestrich es mit Asphalt und Pech und legte das Kind hinein. Und sie legte es ins Schilf am Ufer des Nils. Aber seine Schwester stellte sich in einiger Entfernung auf, um zu erfahren, wie es ihm ergehen würde. Da kam die Tochter des Pharao herab, um im Nil zu baden, und ihre Jungfrauen gingen ans Ufer des Nils. Und als sie das Kästchen mitten im Schilf sah, sandte sie ihre Magd hin und ließ es holen. Und als sie es öffnete, sah sie das Kind. Und siehe, es war ein weinendes Knäblein. Da erbarmte sie sich über es und sprach, es ist eines der hebräischen Kinder.
Da sprach seine Schwester zu der Tochter des Pharao: Soll ich hingehen und eine hebräische Amme rufen, damit sie dir das Kindlein stillt? Und die Tochter des Pharao sprach zu ihr: Geh hin. Da ging die Jungfrau hin und rief die Mutter des Kindes. Da sprach die Tochter des Pharao zu ihr: Nimm das Kindlein mit und stille es mir, ich will dir deinen Lohn geben. Da nahm die Frau das Kind zu sich und stillte es. Und als das Kind groß geworden war, da brachte sie es der Tochter des Pharao, und es wurde ihr Sohn. Und sie gab ihm den Namen Mose, denn sie sprach: Ich habe ihn aus dem Wasser gezogen. Mose, Mose, ein totgeweihtes Kind der hebräischen Sklaven, wuchs auf am Hof des Pharao. Er entging den Kindesmördern und wuchs auf im Hause dessen, der den Mord befohlen hatte. Wahrscheinlich wurde die Herkunft von der Tochter des Pharao verheimlicht. Ob Mose in seiner Kindheit schon wusste, dass er ein Hebräer war, wir wissen es nicht. Irgendwann aber muss er es erfahren haben. Und da wurde ihm klar: Ich muss handeln. Er wollte etwas gegen die Unterdrückung seines Volkes tun. Doch wie es so schön heißt, Übermut tut selten gut. Und den ersten Punkt der Predigt habe ich deshalb so überschrieben: Warte auf Gottes Ruf. Mose fühlte sich berufen, etwas zu tun. Die Ungerechtigkeit, mit der Pharao die hebräischen Sklaven behandelte, musste beendet werden. Wer sollte etwas dagegen tun, wenn nicht er? Man könnte sich vorstellen, er hat so innerlich abgehakt, ob er der geeignete Mensch dafür ist, den Hebräern zu helfen. Also, ich bin einer der Iren, abgehakt. Ich bin besser ausgebildet als jeder Hebräer, abgehakt. Ich kenne den ägyptischen Herrschaftsapparat von innen. Jawohl, Haken gesetzt. Ich komme an den Pharao ran. 4 Pluspunkte. Ich muss der Richtige dafür sein. Wir wissen nicht viel über seine Gottesbeziehung der damaligen Zeit. Also zu der Zeit, als er das tat, er so dachte. Aber im Hebräerbrief wird gesagt, dass er aus Glauben handelte. Er schaute auf Gott und achtete nicht die Annehmlichkeiten des Königshofes. Wie stark sein Glaube war, wissen wir nicht. Aber wir wissen, dass er eines Tages anfing zu handeln. Er konnte die Unterdrückung seiner Brüder nicht länger mit ansehen. Wir lesen in 2. Mose, Kapitel 2, ab Vers 11. Es geschah aber zu der Zeit, als Mose erwachsen geworden war, da ging er hinaus zu seinen Brüdern und sah ihre Lasten. Und er sah, dass ein Ägypter einen Hebräer schlug, einen seiner Brüder. Da schaute er sich nach allen Seiten um. Und als er sah, dass kein Mensch anwesend war, erschlug er den Ägypter und verscharrte ihn im Sand. Am zweiten Tag ging er auch hinaus. Und siehe, zwei hebräische Männer stritten miteinander. Und er sprach zu dem Schuldigen: Warum schlägst du deinen Nächsten? Er aber sprach: Wer hat dich zum Obersten und Richter über uns gesetzt? Willst du mich auch töten, wie du den Ägypter getötet hast? Da fürchtete sich Mose und sprach: Wahrlich, die Sache ist bekannt geworden. Und es kam vor den Pharao, und der trachtete danach, Mose umzubringen. Aber Mose floh vor dem Pharao und hielt sich im Land Midian auf. Und er setzte sich an einen Brunnen. Was war passiert? Hatte Mose das Richtige getan? Ich denke, ja. Denn es musste doch was getan werden, wenn ein Mensch einen anderen quält. Ich denke aber auch nein. Er hätte vorher Gott fragen sollen. Mose hatte wahrscheinlich die innere Gewissheit, dass Gott ihn bei der Befreiung der Israeliten benutzen wollte. Aber das dauerte ihm zu lang. Tag für Tag sah er die Ungerechtigkeit, die in Ägypten passierte. Tag für Tag geschah Unrecht. Tag für Tag wurden seine Brüder und Schwestern geschlagen, gepeinigt, gequält, ausgenutzt. Und irgendwann handelte er auf eigene Faust. Und was kam dabei heraus? Ein Mord. Verfolgung durch die Ägypter. Flucht in die Wüste, 40 Jahre Wüstenzeit. und Wartezeit. Hätte er doch auf den Ruf Gottes gewartet, hätte er doch im Gebet Gott um Rat gefragt, hätte er doch mehr Geduld gehabt. Doch Mose hat nicht auf den Ruf Gottes gewartet, im Gebet um Rat gefragt oder mehr Geduld gehabt. Er war ein ungestümer Mann. Er nahm die Sache selbst in die Hand. Er wollte Gott ein wenig nachhelfen und hat die Sache verpatzt. Und dieses Muster finden wir in der Bibel häufiger. Wir sehen es bei Jakob. Der hat sich seinen Segen erschwindelt. Er musste daraufhin vor seinem Bruder Esau fliehen und konnte erst nach über 20 Jahren nach Hause kommen. Abraham, lange schon hatte Gott ihm einen Sohn versprochen von Sarah, seiner Frau, aber der Sohn kam nicht. Und Abraham war schon 85, seine Frau 75 und da dachten die sich, da gibt es auch andere Möglichkeiten. Und so ging er mit der Sklavin Sarahs ins Bett und zeugte einen Sohn. Ismael wurde geboren, der dann der Vorfahr der Araber wurde. Im Zeitplan Gottes war der verheißene Sohn erst 15 Jahre später geplant. Die Nachkommen Ismaels sind heute noch Feinde Israels. Oder Josua nach der Eroberung von Jericho. Oh, da wollten sie Ai erobern und dachten, das wäre ein Kinderspiel. Sie haben gar nicht mehr gebetet, Gott gefragt, wie sollen wir es machen? Einfach drauf los, ging schief. Saul opferte selbst, als er dachte, Samuel kommt zu spät. Deshalb erwählte sich Gott einen anderen König. Oder König David. Er wollte sich selbst rächen an dem undankbaren Nabal. Und in letzter Minute wurde er durch eine kluge Frau davor bewahrt. Wenn wir selbst versuchen, Gottes Plan in die Hand zu nehmen, dann kann das böse Folgen haben. Deswegen warte auf Gottes Ruf. Gott hat seine ganz eigenen Pläne, seine ganz eigene Zeit. Gott handelt, wenn die Zeit reif ist, wenn sie erfüllt ist. Wir wissen, das ist im Neuen Testament, Galater 4, Vers 4. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan, damit er die, welche unter dem Gesetz waren, loskaufte, damit wir die Sohnschaft empfingen. 400 Jahre lang hatte Gott geschwiegen, seit dem letzten Propheten. 400 Jahre lang. Und die Israeliten hatten sich immer wieder erhofft, wann kommt der Erlöser denn? Wann kommt er denn? Wann kommt der, der uns befreit? Das Volk sehnte sich danach, aber Gott handelte erst, als die Zeit erfüllt war. Und wir sehnen uns heutzutage, heute nach der Entrückung. Ne? Wir lesen in der Bibel, eines Tages wird Jesus Christus wiederkommen, seine Gemeinde zu sich holen. Und wie viele Gemeinden und Sekten haben schon versucht, das auszurechnen, wann das denn sein wird. Und schlaue Bücher gibt es darüber und im Internet noch viel mehr. Du kannst die Daten finden, alle im Internet, sind bloß alle falsch. Er wird kommen, wenn die Zeit erfüllt ist. Eines Tages wird es sein, aber wann? Warte also auf Gottes Ruf, aber wie geht das praktisch? Ich weiß, es klingt ein bisschen altbacken, aber dieses alte Kinderlied, was ich öfters zitiere, bringt es auf den Punkt. Lies die Bibel, bet jeden Tag, bet jeden Tag, bet jeden Tag. Lies die Bibel, bet jeden Tag, wenn du wachsen willst. Denn nur im Gespräch mit Gott kannst du seine Führung erleben. Nur im Gespräch mit Gott wird er dir immer vertrauter. Nur wenn du sein Wort liest, weißt du auch, was sein Wille ist. Sei mit Gott im Gespräch. Lies Gottes Wort. Bete zu Gott. Bete ihn an. Finde bei ihm Weisheit, Führung. Und wenn du das tust, wird Gott dich auch führen. Ob das durch innere Gewissheit, äußere Umstände oder durch Geschwister ist, ist eigentlich vollkommen egal. Bitte versteht mich nicht falsch. Mit dem Warten auf Gottes Ruf und Führung meine ich nicht ein untätiges Warten. Also nicht auf dem Sofa sitzen, Bibel lesen und beten und sagen, so, ich mache jetzt gar nichts, Herr, bevor ich nicht einen Ruf von dir bekomme. Das ist auch nicht richtig. So wie nur ein fahrendes Schiff gelenkt werden kann, kann auch nur ein tätiger Christ gelenkt werden. Es gibt viele Dinge, die ja von Gottes Wort her klar sind. Der Missionsbefehl aus Matthäus 28 gilt noch immer. Auch für dich. Und er gilt immer. Um Menschen die befreiende Botschaft von Jesus Christus zu erzählen, da braucht es keinen weiteren Ruf in den Dienst. Und wenn du irgendwo helfen kannst, dann tu das. Denn auch du bist geschaffen zu guten Werken, welche Gott schon zuvor bereitet hat. Paulus war unterwegs, als er den Ruf Gottes nach Europa bekam. Bist du auch unterwegs? Sei offen für seinen Ruf. Warte auf Gottes Ruf. Mose musste 40 Jahre warten, bis dieser ganz spezielle Ruf für ihn kam. Und damit kommen wir zum nächsten Punkt. Höre auf Gottes Ruf. Höre auf Gottes Ruf. Und wir haben eben schon gehört, dass Mose 40 Jahre auf Gottes Ruf warten musste. In diesen 40 Jahren heiratete Mose. Er wurde zweimal Vater, er wurde Hirte, er weidete die Herde seines Schwiegervaters. Er wurde sozusagen im Neudeutsch CEO von der Schafherde. Ein anstrengendes, aber doch ein erfülltes Leben. Und immer wieder die Frage im Herzen, was wird eigentlich aus meinen Brüdern und Schwestern in Ägypten? Wann greift Gott endlich ein? Sicher hat Mose nach 40 Jahren nicht mehr ständig daran gedacht. Vielleicht hat er auch resigniert und nicht mehr mit einer Antwort Gottes gerechnet. Mit 80 dachte er bestimmt nicht mehr daran, noch einmal von Gott in die Pflicht genommen zu werden. Mit dem Thema Ägypten, mit dem Thema Führung Gottes hatte er vielleicht abgeschlossen. Und als er dann in die Nähe des Berges Horeb kam mit seiner Schafherde, galten seine Gedanken wahrscheinlich eher den Schafen, dem Rastplatz für die Nacht und der wochenlangen Trennung von der Familie. Ganz bestimmt rechnete er nicht mit einem Reden Gottes in dieser Einöde. Und dort schließlich passierte es. Ein Dornbusch brannte, aber er verbrannte nicht. Ich denke, jeder von uns weiß, wie schnell ein trockener Weihnachtsbaum verbrennt. Innerhalb von 1 bis 2 Minuten hat man nur noch ein zusammengesunkenes Häufchen Asche. Und genauso verhält sich ein trockener Dornbusch in der Wüste. Aber dieser Dornbusch verbrannte nicht. Seine Zweige sanken nicht in sich zusammen. Auch nach 2 Minuten sah er noch genauso aus wie vorher. Und damit fesselte Gott seine Aufmerksamkeit. Jetzt wollte Gott zu Mose reden. Womit kann Gott deine Aufmerksamkeit erreichen? Was reißt dich aus deinen Gedanken? Ich habe lange überlegt, was wäre denn mit so einem brennenden Dornbusch vergleichbar? Du gehst vielleicht an einem See entlang spazieren, am Maschsee oder irgendein anderer See oder ich weiß jetzt nicht genau, wie der See heißt, wo wir unsere Taufen durchführen. Du gehst an dem See vorbei und bist am Ufer und plötzlich wird der Stöpsel gezogen, Riesenstrudel, das Ding läuft ab. Genauso ungewöhnlich war der brennende Dornbusch. Etwas, was normalerweise nicht passieren kann, was er nie im Leben gesehen hat und das passiert. Und da konnte Gott ihn anreden. Hallo, ich bin hier. Zieh deine Schuhe aus, du stehst auf heiligem Land. Oder wenn du in den Alpen mal irgendwo spazieren gehst, wandern gehst und da ist ein schöner, gurgelnder Gebirgsbach und der fließt mit einmal bergauf. Auch so etwas, total ungewöhnlich, wie der brennende Dornbusch. Oder du stehst morgens auf und guckst nach Westen und siehst die aufgehende Sonne und du denkst dir, irgendwas stimmt hier nicht. Also Dinge, die ungewöhnlich sind. So war der brennende Dornbusch. Eigentlich gibt es ja noch viel mehr Beispiele, aber die stehen schon alle in der Bibel. Speisung der 5000, Wasser in der Wüste, Teilung des Meeres, Manna und so weiter. Damals jedenfalls hat Gott die Aufmerksamkeit von Mose durch den brennenden Dornbusch geweckt. Vielleicht brauchte Mose das, um aus seinem Alltag herausgerissen zu werden, um offen zu sein für das Reden Gottes. Brauchst doch du das ganz besondere Handeln Gottes oder kann Gott dich auch ganz normal so über sein Wort, die Bibel, erreichen? Gottes Wort, die Bibel, ist doch das Reden Gottes. Es heißt doch sogar über Jesus Christus, dass er das Wort Gottes ist, in Johannes 1, Vers 14. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Ja, und Gott hat versprochen, dass sein Wort immer etwas bewirkt. Denn gleich wie der Regen und der Schnee vom Himmel fällt und nicht wieder dahin zurückkehrt, bis er die Erde getränkt und befruchtet und zum Grünen gebracht hat und dem Sämann Samen gegeben hat und Brot dem, der isst, genauso soll auch mein Wort sein, dass aus meinem Mund hervorgeht. Es wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es wird ausrichten, was mir gefällt und durchführen, wozu ich es gesandt habe. Jesaja 55. In Gottes Wort haben wir alles, was wir brauchen. In 2. Timotheus 3, Verse 16 bis 17 schreibt Paulus, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. In Gottes Wort haben wir alles, was wir brauchen. Wenn du ständig in deiner Bibel liest und Gott im Gebet um Wegweisung fragst, dann wird Gott auch zu dir sprechen. Und jedes Mal, wenn du deine Bibel aufschlägst, hast du sozusagen Audienz bei Gott, dem Vater, dem Herrn aller Herren. Er redet direkt mit dir. Und er will jeden Tag neu dein Herz verändern und dir Wegweisung geben. Hörst du Gott zu? Leihst du Gott dein Ohr? Oder bist du so in deinem Alltag gefangen, dass Gott dich durch sein Wort allein nicht mehr erreichen kann? Wartest du auf mehr? Bei Mose jedenfalls musste erst der Dornbusch brennen. Bei Gideon musste das Fell erst nass und dann trocken sein oder umgekehrt. Hiskia, der brauchte einen rückwärts wandernden Schatten auf der Sonnenuhr, bevor er glaubte, dass das jetzt wirklich von Gott war. Dabei haben wir doch Gottes Wort, welches schärfer schneidet als jedes zweischneidige Schwert. Deshalb höre auf Gottes Wort, auch wenn es vielleicht nicht so spektakulär wie bei Mose mit dem Dornbusch ist. Mit dem Hören allein ist es aber nicht getan. Und so kommen wir zum letzten Teil der Predigt. Folge Gottes Ruf. Lesen wir doch mal, was der Inhalt von Gottes Ruf an Mose war. In 2. Mose Kapitel 3 ab Vers 1 steht, Mose aber hütete die Schafe Jethros, seines Schwiegervaters, des Priesters in Midian. Und er trieb die Schafe über die Wüste hinaus und kam an den Berg Gottes, den Horeb. Da erschien ihm der Engel des Herrn in einer Feuerflamme mitten aus dem Dornbusch. Und als er hinsah, siehe, da brannte der Dornbusch im Feuer und der Dornbusch wurde doch nicht verzehrt. Da sprach Mose, ich will doch hinzutreten und diese große Erscheinung ansehen, warum der Dornbusch nicht verbrennt. Als aber der Herr sah, dass er hinzutrat, um zu schauen, rief ihm Gott mitten aus dem Dornbusch zu und sprach, Mose, Mose. Er antwortete, hier bin ich. Da sprach er, tritt nicht näher heran. Zieh deine Schuhe aus von deinen Füßen, denn der Ort, wo du stehst, ist heiliges Land. Und er sprach, ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Da verbarg Mose sein Angesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Und der Herr sprach, ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten sehr wohl gesehen und ich habe ihr Geschrei gehört über die, welche sie antreiben. Ja, ich kenne ihre Schmerzen. Und ich bin herabgekommen, um sie zu erretten aus der Hand der Ägypter und sie aus diesem Land zu führen, in ein gutes und weites Land, in ein Land, in dem Milch und Honig fließt, an den Ort der Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Pherisiter, Heviter und Jebusiter. Und nun siehe, das Geschrei der Kinder Israels ist vor mich gekommen, und ich habe auch ihre Bedrängnis gesehen, wie die Ägypter sie bedrücken. So geh nun hin. Denn ich will dich zu dem Pharao senden, damit du mein Volk, die Kinder Israels, aus Ägypten führst. Nach einer glanzvollen Jugend am Hof des Pharao lebte Mose nun schon 40 Jahre als Schafhirte in der Wüste. Schmählich hatte er damals fliehen müssen. Nach Ägypten zog ihn eigentlich nichts mehr. Er selbst fühlte sich inzwischen wahrscheinlich als kleiner, unbedeutender Mann. Glücklich, aber unbedeutend. Und in dieser Situation trifft ihn der Ruf Gottes. Er sieht einen brennenden Busch, der nicht verbrennt. Und als er ihn sich näher anschauen will, spricht Gott aus dem Busch zu ihm. Gott stellt sich ihm vor als der Gott Israels. Er kennt die Not Israels. Er hat das Schreien des Volkes gehört. Er will es befreien. Gott will das Volk Israel nicht nur aus Ägypten befreien, sondern auch in ein Land führen, in dem Milch und Honig fließen. Mose hat ja als junger Mann in Ägypten die Not gesehen, die hoffnungslose Lage. Er hat deswegen sogar einen Ägypter umgebracht. Und deshalb musste er fliehen. Mose muss freudig erregt gewesen sein, als Gott anfing zu reden. Gott hat die Not gesehen, endlich. Gott will das Volk befreien. Er will es in ein Land mit Milch und Honig führen. Und dann kam der Hammer in Vers 10. So geh nun hin, denn ich will dich zu dem Pharao senden, damit du mein Volk, die Kinder Israels, aus Ägypten führst. Damit hat Mose nicht gerechnet. Er soll zum Pharao gehen. Er soll das Volk aus Ägypten führen. Das musste er erst mal verdauen. Er musste seine Berufung erst einmal anerkennen. Er war aufgerufen von Gott, seinem Volk die frohe Botschaft zu bringen, dass Gott sie befreien will und wird. Vor 40 Jahren, ja, als er noch jung war, da wollte er das aus eigener Kraft schaffen, aber jetzt mit 80. In der heutigen Zeit, mit 80 hast du dritte Zähne und klapperst ein bisschen drum, ne? Bis im knackigen Alter, eine Bewegung nach der anderen und es knackt. Und da beruft dich Gott, da sagt Mose, er soll als Gesandter Gottes gehen, das kann er sich nicht wirklich vorstellen. Mose hat sich doch mit seinem Leben als Hirte in der Wüste arrangiert. An eine Rückkehr nach Ägypten dachte er nicht mehr. Er verband damit ziemlich schlechte Erinnerungen. Er zauderte mit Gott. Und 5 Einwände bringt er vor, warum er nicht der richtige Mann ist. Sein erster Einwand in Vers 11 klingt ja sehr demütig. Wer bin ich, dass ich zum Pharao gehen und dass ich die Kinder Israels aus Ägypten führen sollte? Mit anderen Worten sagt Mose also, Gott, hast du dir das richtig überlegt? Ich bin doch schließlich ein entflohener Mörder. Ich werde immer noch gesucht. Ich stehe immer noch auf der polizeilichen Suchliste. Wenn ich da ankomme, ich werde eingelocht. Außerdem, ich bin total ungeeignet. Und Gottes Antwort darauf ist, hey, ich bin mit dir. Der nächste Einwand von Mose ist, dass das Volk ja fragen wird, sag mal, wer hat dich denn gesandt? Sag mal, wer bist denn du? Du glaubst, du bist gesandt? Ja, von wem denn? Deswegen fragt Mose, wie ist denn dein Name? Und werden sie mir überhaupt glauben? Ein Name hat ja damals viel mehr zu bedeuten als heute. Ein Name gab damals Auskunft über den Charakter und das Handeln des Namensträgers. Abraham wurde ja von Gott Abraham genannt und es heißt Vater einer Menge. Weißt du, das ist schon ein bisschen Humor bei Abraham, ne? Abraham, so hieß er ja noch zu dem Zeitpunkt. Abraham hat kein einziges Kind und ist im Rentenalter, wo andere Menschen schon längst Großeltern sind. Und dann kommt Gott zu ihm und sagt,
ich ändere deinen Namen in Vater einer Menge. Also innerlich muss man dann ja sagen, Gott, du hast Humor. Aber Gott wusste, was er tat. Er wusste, was ja noch passieren würde. Denn seine Nachkommen, Abrahams Nachkommen, bildeten das Volk Israel. Petrus bedeutet Fels. Petrus und seine Aussage, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Diese Aussage, das ist der Fels, auf dem Jesus seine Gemeinde baut. So ist die Frage nach dem Namen Gottes die Frage nach dem Charakter und der Absicht Gottes. Und Gott offenbart sich dem Mose als, ich bin der ich bin. Das ist die Übersetzung von Jahwe. Mit anderen Worten sagt Gott hier von sich, ich bin der, der ich schon immer war und der ich auch immer sein werde. Gott sagt, er ist der gleiche Gott, ob damals bei Abraham, Isaak oder Jakob oder zur Zeit des Mose. Und drittens, Mose hat einen weiteren Einwand. In 2. Mose 4, Vers 1. Aber siehe, sie werden mir nicht glauben und nicht auf mich hören, sondern sagen, der Herr ist dir nicht erschienen. Kann ja jeder kommen und sagen, ich bin von Gott gesandt. Da gibt ihm Gott die Möglichkeit, Wunder zu tun. Sein Stab kann zur Schlange werden. Seine Hand kann abwechselnd aussätzig und dann wieder gesund sein. Und er hat auch noch durch den Stab die Möglichkeit, das Wasser des Nils in Blut zu verwandeln. Und dann kommt noch ein Einwand von Mose. Mose aber sprach zum Herrn, ach mein Herr, ich bin kein Mann, der reden kann. Ich bin es von jeher nicht gewesen und bin es auch jetzt nicht, seitdem du mit deinem Knecht geredet hast, denn ich habe einen schwerfälligen Mund und eine schwere Zunge. Jetzt wird Mose schon etwas deutlicher in seinem Einwand. Er sagt, ich kann das nicht. Ich kann nicht reden. Beim Rhetorikkurs habe ich immer geschwänzt. Ich weiß nicht, wie das geht. Du merkst ja schon, wie ich mich hier ständig verhaspel, wenn ich mit dir rede. Ich kann das nicht. Auch hier entkräftet Mose den Einwand, nee, Gott den Einwand des Mose, indem er sagt, Mose, ich habe deinen Mund gemacht. Ist dir das klar? Ich weiß schon ganz genau, wen ich berufe. Und wenn ich sage, du sollst reden für mich, ich werde dir die Worte sagen, die du sagen sollst. Also die Entgegnung Gottes fällt schon etwas deutlicher aus. Mose soll nicht ständig neue Einwände vorbringen. Mose soll sich auf den Weg machen. Denn Gott hat alles in der Hand. Wen Gott beruft, den macht er auch fähig. Aber jetzt kommt's. Mose will nicht. In 2. Mose 4, 13 sagt er, ach Herr, sende, wen du senden willst, aber mich nicht. Mose hat keine Ausrede mehr. Gott hat alle seine Einwände entkräftet. Und so bleibt Mose nur noch, die Wahrheit zu sagen. Er will, dass Gott jemand anders sendet. Herr, sende doch, wen du senden willst. Und als nächstes lesen wir, dass Gott zornig wurde. Da wurde der Herr sehr zornig über Mose. Gott stellt dem Mose seinen Bruder Aaron zur Seite. Jetzt erst nimmt Mose seine Berufung an. Und in 2. Mose 4, 18 lesen wir, da ging Mose hin. Wie sieht es bei dir aus? Mose war berufen, das Volk Israel zu führen. Und du bist berufen, allen Menschen von der Liebe Gottes zu erzählen. Du bist von Gott aufgerufen, den Menschen zu erzählen, dass sie befreit werden können von ihrem sündigen Leben zum ewigen Leben. Und wisst ihr was? Man muss dafür noch nicht mal nach Uganda fahren. Es ist toll, dass ihr das macht. Aber auch uns, die ihr sagen, oh, das ist mir zu heiß in Uganda, das ist nichts für mich. Wisst ihr was? Auch in Isernhagen leben Menschen, die Gott noch nicht kennen. Deine Nachbarn, deine Arbeitskollegen, alle möglichen Leute. Denen kannst du die Liebe Gottes bringen. Welche Einwände hast du? Moses erster Einwand war, wer bin ich denn schon? Fühlst du dich auch zu unbedeutend? Und auch für dich gilt Gottes Antwort, ich werde ja mit dir sein. Nach dem Missionsbefehl in Matthäus 28 sagt Jesus, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Und zweitens, auch die Frage nach dem Namen Gottes lässt sich heute genauso beantworten wie damals. Gott ist immer noch derselbe wie damals. Er liebt die Menschen und möchte, dass sie alle gerettet werden. Drittens, Du fragst dich, ob die Leute dir glauben werden. Gott tat durch Mose Zeichen und Wunder. Am Hof des Pharao gab es damals Zauberer, denen gegenüber erwies sich Gott als der Mächtigere. Ich denke, auch heute noch kann Gott Wunder tun und tut sie auch, wenn er es für nötig hält. Gott ist immer noch derselbe. In Missionsländern und Missionssituationen tut Gott heute noch Wunder. Er kann auf unser Gebet hin heilen oder Ähnliches tun. Gott tut Wunder, aber er tut sie dann, wann er will. Gott wird auf jeden Fall die Glaubwürdigkeit seiner Botschaft unterstreichen. Den vierten Einwand von Mose kann ich selbst gut nachvollziehen. Eigentlich bin ich eher, das glaubt mir keiner, ein schüchterner Mensch. Ich kann eigentlich gar nicht so gut reden, jedenfalls nicht im privaten Bereich. Gerade auch im persönlichen Gespräch weiß ich manchmal gar nicht, was ich sagen soll. Und doch schenkt Gott die Worte, wenn ich evangelistisch unterwegs bin. Und wie oft erlebe ich das in einem Gespräch? Diesen Gedanken hat mir Gott jetzt gegeben, dass ich weiß, was ich sagen soll. Und in der Apostelgeschichte kannst du nachlesen, dass, wenn die Apostel um Freimut zum Predigen gebetet hatten, sie hinterher die besten Predigten hielten. Gott hilft deinem Reden genauso wie bei Mose. Und fünftens, sag nicht Nein zu Gottes Berufung, zu deiner Berufung. Du bist befreit. Möchtest nicht auch du, dass auch andere Menschen befreit werden? Und schließlich ging Mose. Gott konnte durch ihn und mit ihm den Auszug aus Ägypten vollbringen. Ein Millionenvolk wurde aus der Sklaverei befreit, zog durch das Rote Meer und kam schließlich nach vielen Wundern im heutigen Israel an. Folge Gottes Berufung und Gott kann Großes durch dich bewirken. Du fragst dich, was denn Großes? Jesus sagt im Johannesevangelium, Kapitel 14, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue, und wird größere als diese tun, weil ich zu meinem Vater gehe. Ich denke nicht, dass Jesus da an große Wunder dachte, wie Heilungen oder Berge versetzen oder Ähnliches. Das größte Wunder ist in meinen Augen immer noch, dass Menschen sich bekehren von der Finsternis zum Licht. Jesus hatte nicht sehr viele Jünger, als er auf dieser Welt war. Aber jetzt gibt es Millionen von gläubigen Christen. Das ist das Größere. Und du kannst Menschen von Jesus erzählen. Du kannst Menschen zu Jesus Christus führen. Und wenn ein Mensch zum Glauben kommt, dann ist das ein größeres Wunder. So wie Mose seinem Volk von Gottes Rettungsplan erzählen sollte, so sollst auch du die gute Botschaft weitergeben. In 2. Korinther 5, Vers 20 schreibt Paulus, so sind wir nun Botschafter für Christus und zwar so, dass Gott selbst durch uns ermahnt. So bitten wir nun stellvertretend für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Du sollst ein Botschafter Gottes sein, damit die Menschen um dich herum das ewige Leben haben können. Johannes 3, Vers 16. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Und das möchte Gott durch dich bewirken. Nimm deine Berufung an. An welche Stelle Gott dich auch immer stellen will, sag nicht sofort Nein, sondern prüfe, ob es Gottes Willen für dich ist. Er wird dich dort unterstützen, wohin er dich beruft. Das kann in der Kinderstunde sein, das kann sein im Gespräch mit den Nachbarn, in der Bibelstunde, am Arbeitsplatz. Nimm deine Berufung an, folge Gottes Ruf. Und du kannst dich immer noch fragen, will ich mich eigentlich anmelden zur Kieler Woche? Sei dabei. Amen. Ich bete noch. Herr Jesus Christus, hab Dank über diese Geschichte, die wir lesen dürfen im Alten Testament, ja, wo Mose berufen wurde. Herr, und auch wir sind berufen durch dich. Herr, und so oft müssen wir zugeben, folgen wir nicht wirklich. Und wir bitten dich, Herr, hilf du uns, unsere Berufung, die wir von dir haben, anzunehmen und zu tun. Amen.